Asis Ains US Indonesia Sejahit pada ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 18. Januar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunu Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Verbot für die Fischer in der Nutzung des Schleppnetzes Cantrang. Indonesien wird Gas nach Pakistan und Bangladesch liefern. 9 Botschafter würdigen die Führung Indonesiens. Neuer Stableiter der indonesischen Luftwaffe wird Beschaffung des Militärausrüstungssystems beschleunigen. Regierung gibt den Bedürftigen Rechtshilfe. 4. Indonesien-EU-CEPA-Runde in Surakarta. Unun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 17. Januar dieses Jahres im Präsidentenpalast Merdeka die Vertreter der Fischer aus Tegal, Batang, Pati und Rembang aus der Provinz Central Java empfangen. Dieses Treffen ist die Erweiterung des Treffens mit ihnen am 15. Januar, als Präsident Joko Widodo den Bezirk Tegal besuchte. Die Regierung und die Fischer diskutierten über die Lösung der Maßnahme über das Verbot in der Nutzung des Schleppnetzes Cantrang. Durch dieses Treffen gibt die Regierung den Fischern die Chancen, die Nutzung von Schleppnetz Cantrang zu wechseln. Nach der Meldung der National Rundfunk Nachrichtenagentur KBRN stimmten die Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti und die Fischer darin überein, dass die Regierung das Verbot über die Nutzung von Cantrangnetz nicht aufheben wird. Die Regierung wird aber den Schleppnetz-Schiffs die Verlängerung der Zeit geben, ins Meer Fisch weiter zu fangen, bis ihre neuen Fischfanggeräte fertig hergestellt wurden. Es sollte ebenso keine weitere Schleppnetzschiffe geben. Susi Pujiastuti erklärte den Fischern das Ziel der Regierung im Ergreifen dieser Maßnahmen, nämlich die Fischer und die indonesischen Gewässer zu schützen. Dafür hofft die Ministerin, dass die Fischer jedes Programm und jede Maßnahme der Regierung unterstützen könnten. Die indonesische Regierung plant über die staatseigene Ölgesellschaft PT Pertamina 3 Millionen Tonnen Flüssignaturgas in 2 südasiatische Länder, Pakistan und Bangladesch, zu liefern. Dieser Beschluss wird bald beim Besuch von Präsident Joko Widodo in den beiden Ländern erörtert werden. Der Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen, Archandra Tahar, sagte am 17. Januar dieses Jahres, dass jeweiliges Land die Lieferung von Naturflüssiggas etwa 1 bis 1,5 Millionen Tonnen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr bekommen werde. Die Verpflichtung zwischen Pertamina und den beiden Ländern werde 10 Jahre dauern. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sei dieses Exportabkommen die Umsetzung des vorigen Abkommens, das zwischen Pertamina und Pakistan sowie Bangladesch unterzeichnet worden sei. 9 Botschafter haben gestern, den 17. Januar dieses Jahres, im Merdeka Palace in Jakarta Präsident Joko Widodo ihre Begläubigungsschreiben überreicht. Dabei würdigten die Botschafter die Führung Indonesiens bei globalen Foren. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 17. Januar im Kompleks des Präsidentenpalastes Merdeka in Jakarta, nachdem sie Präsident Joko Widodo beim Empfang der Botschafter begleitet hatte. Beispielsweise sagte der palästinensische Botschafter Zuhair Alsun, er würdige Indonesien in der Unterstützung der Unabhängigkeit Palästinas. Die Botschafter hätten auch dabei ihren Wunsch geäußert, um die Zusammenarbeit im Handels- und Wirtschaftsbereich mit Indonesien zu stärken, erklärte Retno Marsudi weiter. Laut ihr komme dieser Wunsch unter anderem vom chinesischen Botschafter Zhao Jian. Inzwischen sagte der südafrikanische Botschafter Hilton Fischer, dass Präsident Joko Widodo die Stärkung der Investition und Handelszusammenarbeit mit Südafrika erörtert habe, da Afrika die Priorität des nicht-traditionellen Marktes von Indonesien sei. Der Außenministerin zufolge würden Indonesien und Afrika ihre Zusammenarbeit durch die Durchführung des Forums beider Länder in diesem Jahr stärken. Andererseits äußerte auch die Botschafterin von Libanon, Mona El Tanir, ihren Respekt für die Rolle Indonesiens in der Entsendung der Friedenstruppen nach Libanon. Der Stabsleiter der indonesischen Luftwaffe, Marschall Yuyu Sutisna, mit der Beschaffung des Militärausrüstungssystems in der indonesischen Luftwaffe beschleunigen. Yuyu Sutisna erklärte, dass die indonesische Luftwaffe den Plan des Befehlhabers der indonesischen Streitkräfte TNI, Marschall Hadi Cahyono, im Kraft- und Kapazitätsaufbau realisieren werde. Das sagte Yuyu Sutisna am 17. Januar dieses Jahres in Jakarta, nachdem er zum Stabsleiter der indonesischen Luftwaffe von Präsiden Joko Widodo ernannt wurde, um Marschall Hadi Cahyanto zu ersetzen. Yuyu Sutisna wird nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara die Beschaffung des Militärausrüstungssystems wie Sukhoi Su-35 die Vertrag sei erledigen. Man werde F-Kampfflugzeuge Sukhoi Su-35 in der Staffel 14 des Luftwaffenstützpunkts Iswahyudi im Bezirk Magetan Osiava stationieren, um die Flugzeuge F-Kampfflugzeuge zu wechseln. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, wohnte am 17. Januar dieses Jahres dem Kollaborationsprogramm der Regierungen der Niederlande und Indonesiens im Rechtsbereich in Jakarta bei. Es hat das Thema Rechtsstaatlichkeits- und Sicherheitsupdate 2018 Indonesiens und der Niederlande. Dabei sagte Minister Yasona Lauli, dass die indonesische Regierung die Verpflichtung habe, den Bedürftigen Rechtshilfe zu geben, um den Zugang auf Gerechtigkeit zu vergrößern und die vorhandene Gesetzgebung in Indonesien zu stärken. Indonesien engagiert sich stark für SDGs, den Zugang zu Gerechtigkeit, als Rechtshilfe für die Bedürftigen. Rechtshilfe ist die Verpflichtung des Staates, wie in der Regel Nummer 16 von 2011. Wir haben die Verpflichtung, den Fonds für Rechtshilfe zur Verfügung zu stellen. Durch das beschränkte Budget sind wir noch nicht in der Lage, einen großen Fonds zur Verfügung zu stellen. Yasona lauli betonte das Indonesien in der Anwendung der Regel eine enge Beziehung mit den nichtstaatlichen Organisationen geschlossen hätten. Es bestehe aus dem Erlassen der Regel bis zur Überreichung der Rechtshilfe. Seit 2013 habe die kostenlose Rechtshilfe für die Bedürftigen große Bedeutung für die Gesellschaften gebracht. Im Jahre 2016 hätten 40.000 Personen und 2017 fast 50.000 Personen diese Rechtshilfe bekommen, erklärte Yasona Lauli weiter. Laut einer Erklärung der EU-Kommission soll im Februar die vierte Runde des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und der Europäischen Union, IEU-CEPA, in Surakarta stattfinden. Diese Runde wird sich unter anderem mit der indonesischen Regulierungsbehörde befassen, die noch nie in den vorherigen Runden zur Diskussion gekommen war. Die EU hat inzwischen 17 Textvorschläge vorgelegt. Es wird ein Austausch von Tarifangeboten stattfinden, bei dem die EU die Gemeinsamkeiten mit Vietnam und anderen ASEAN-Mitgliedern wahren wird. Indonesien und die EU haben im Jahr 2019 ein CEPA-Abschlussziel angekündigt, das im Jahr 2021 umgesetzt werden soll, aber letzteres konzentriert sich aber auf die Qualität des Abkommens als auf das Timing. Von dem IEU-CEPA wird erwartet, dass es das Handelswachstum zwischen Indonesien und dem 28-köpfigen EU-Block beschleunigt. Der gesamte Handel zwischen der EU und Indonesien nahm im Zeitraum 2007 bis 2016 jährlich nur um 3,1% zu und erreichte laut Trade Map letztes Jahres 25,1 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl ist in den vergangenen 5 Jahren vergleichsweise kleiner als der Gesamthandel zwischen der EU und Vietnam in Höhe von 24 bis 41 Milliarden US-Dollar. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.152,84 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.743,89 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.391 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 87%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Dritte Kabinettsumbildung. Während seiner Regierungszeit, die 2014 begann, hat Präsident Joko Widodo am Mittwoch, dem 16. Januar, sein Kabinett zum dritten Mal neu gemischt. Es gab einen Wechsel der Minister. Sie sind Idrus Marham, der Kofifah Indar Parawangsa ersetzt, der als Minister für soziale Angelegenheiten zurückgetreten ist. General TNI Muldoko als Stabschef des Präsidenten anstelle von Teten Mas Duki, Agum Gumelar als Mitglied des Präsidenten Beirats, der Hashim Muzadi ersetzt. Darüber hinaus eröffnete der Präsident Marshal Madya Yuyusutisna als den Stabschef der Indonesian Luftstreitkräfte. Im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Präsidentenposten sagte Präsident Joko Widodo, dass die Anwesenheit von Teten Mas Duki im Palas verblieben sei. Aber jetzt wird er zum Sonderbeauftragten des Stabes, aber im Detail wird seine Aufgabe vom Außenminister gestellt. Mit der Änderung der Position sieht Präsident Joko Widodo, dass Teten Mas Duki weiterhin in seiner Nähe bleiben wird, insbesondere bei der Ausübung der Pflichten des Präsidenten. Nach der Amtseinführung sagte der Chef des Präsidentenstabes Muldoko,
dass er mit den Mastuki kommuniziert habe, die Arbeitsprogramme fortzusetzen, die in der Institution des Präsidentenstabs existieren. Muldokos Mitteilungen werden gemacht, eine Reihe von Arbeitsprogrammen in der neuen Institution in seinem Büro zu konsolidieren. Es ist beabsichtigt, dass alle nationalen Arbeitsprogramme der Regierung Nawacita im Jahr 2019 abgeschlossen werden können. Der stellvertretende Sprecher des Repräsentantenhauses, Agus Hermanto, ist der Ansicht, dass die Kabinettsumbildung die politische Konstellation nicht verändern wird. Er wies auch darauf hin, dass Idrus Marham und Hovifah beide Unterstützer von Jokowi Yusuf Kalla sind. Agus Hermanto sieht wenig Veränderung in der Position des Sozialministers von Hovifah Indar Parawangsa zu Idrus Marham. Agus bewertete, dass die Kabinettsumbildung das Vorrecht des Präsidenten sei. In der Tat ändert sich die dritte Kabinettsumbildung nicht wesentlich in der Leistung der Regierung. Der Zweck der Kabinettsumbildung ist sicherlich die Verbesserung der Leistung der Kabinettsminister bei der Umsetzung der Nawacita-Programme der Regierung. Wir können sehen, dass die Positionen durch viele freie Posten wie Sozialminister, Präsidentenbeirat und Stabschef der Luftwaffe ersetzt werden. Politisch stört das nicht die Arbeitsprogramme von Nawacita. Darüber hinaus scheint Präsident Joko Widodo politische Unruhen in seiner Regierung zu vermeiden, denn das Jahr 2018 wird als eine Art politisches Jahr bezeichnet, das er bei jeder Gelegenheit sagt. So muss die Stabilität und Harmonie des Kabinetts in der Regierung kontinuierlich aufrechterhalten werden. Darüber hinaus zeigt die zunehmende Zahl ehemaliger militärischer Elemente innerhalb der Regierung die Bedeutung starker Menschen aus dem etablierten Umfeld für die Aufrechterhaltung der Stabilität der Situation und der Feldbedingungen bei der Fertigstellung der Arbeitsprogramme der Regierung bis 2019. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 18. Januar 1919, der Pariser Friedenskonferenz. Die Pariser Friedenskonferenz fand vom 18. Januar 1919 bis zum 21. Januar 1920 im Schloss Versailles, Paris statt. Sie hatte das Ziel, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Friedensbedingungen festzulegen. An dieser Konferenz nahmen 32 Staaten teil, wobei die Siegermächte Großbritannien, Frankreich, Italien und USA die maßgeblichen Nationen waren. Die Konferenz wurde von dem französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau geleitet. Die Teilnehmer der Konferenz diskutierten über Kriegsschuld und Reparationen, die Deutschland zahlen musste. Deutschland musste auch territoriale an Siegerländer abtreten. An der Konferenz wurde auch die Gründung des Völkerbundes diskutiert. Wir kommen zum 18. Januar 1993. Martin Luther King tak wurde zum ersten Mal in 50 Staaten gewählt. Martin Luther King war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler. Er gilt als einer der herausragenden Vertreter im Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit und war zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1960er Jahre der bekannteste Sprecher des Civil Rights Movement, der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner. Er propagierte den zivilen Ungehorsam als Mittel gegen die politische Praxis der Rassentrennung oder Racial Segregation in den Südstaaten der USA und nahm an entsprechenden Aktionen teil. Wesentlich durch Kings Einsatz und Wirkungskraft ist das Civil Rights Movement zu einer Massenbewegung geworden, die schließlich erreicht hat, dass die Rassentrennung gesetzlich aufgehoben und das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung der US-Südstaaten eingeführt wurde. Wegen seines Engagements für soziale Gerechtigkeit erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1961 wurde King bei einem Attentat in Memphis, Tennessee, erschossen. Am 18. Januar 1993 wurde der Martin Luther King Tag zum ersten Mal in 50 US-Staaten gefeiert. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 18. Januar 2000. Der Meteorit Tagislek trat in den frühen Morgenstunden des 18. Januar 2000 in die Erdatmosphäre ein und zog als helle Feuerkugel über Kanada hinweg, bevor er schließlich in den verreisten Tagislek einschlug. Die Auswertung von Satellitenaufnahmen ergab, dass der ursprüngliche Meteorit eine Masse von 200 bis 250 Tonnen und einen Durchmesser von 4 bis 7 Metern besaß. Damit war der Tagislek-Meteorit der bislang größte beobachtete Meteoritenfall in Kanada. Seine Herkunft liegt wahrscheinlich im Asteroidengürtel. Der Tagislek-Meteorit wird als C1-Meteorit aus der Gruppe der Kolligen-Chondrit eingestuft. Dies sind primitive, kohlenstoffhaltige Meteoriten. Das Alter der Meteoriten wird auf 4,5 Milliarden Jahre gesetzt. Er ist somit ein Zeugnis aus der Frühzeit des Sonnensystems. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Regierung hat den Ernst, den Citarumfluss wiederherzustellen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung ist ernsthaft, die Lage und die Umwelt an dem Citarumfluss wiederherzustellen. Der Citarumfluss liegt in der Provinz West Java und fließt acht Bezirke und Städte in West Java. Dieser längste Fluss in West Java ist eine Wasserquelle für drei große Däme, die die Bewässerung unterstützen. Nach Angaben beträgt die Zerstörung des Einzugsgebietes des Citarumflusses etwa 100 Hektar. Die unkontrollbaren Abfälle von der Industrie, Landwirtschaft, Zug und Haushalt haben die Qualität des Wassers im Fluss verschlechtert, sodass das Flusswasser nicht verbraucht werden kann. Die Verschmutzung und die Sedimentation ereignen sich auch bis zum
Strom of Words des Flusses. Der indonesische Präsident Joko Widodo veranstaltete eine Sitzung am Dienstag, den 16. Januar 2018 in Bandung, Westjava, um die Normalisierung des Citarum-Flusses zu erörtern. Er sagte dazu, er wünsche sich nie, dass der Citarum-Fluss ein riesiger Abfallplatz für die Fabriken am Fluss entlang sein werde. Er forderte auf, dass der Fluss sofort normalisiert werden könne. Er beauftrage auch, dass die Normalisierung des Flusses in 7 Jahren durchgeführt werden könne. Er forderte die Zentral- und Provinzregierung auf, gut zusammenzuarbeiten, sodass die Flussverwaltung integriert werden kann, von der Konzeptvorbereitung, Implementierung bis Aufsicht des Flusses. Der indonesische Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten, Luhut Panjaitan, setzte sich zum Ziel, dass das Wasser des Citarum-Flusses in den 5 oder 10 kommenden Jahren konsumiert und getrunken werden könne. Die Regierung ist bereit, einen Fonds bis Rp1 Trillion vom Staat Etats und vom Provinzbudget zur Verfügung zu stellen. Im Zufolge könne die Provinzregierung Westjava nicht selbst die Probleme des Citarum-Flusses lösen. Deshalb ist eine Synergie sehr wichtig. Dazu wird der Präsident sofort einen Präsidialerlass herausgeben. Luhut Panjaitan sagte auf einer Pressekonferenz in Jakarta, dass am Anfang die Regierung die Rehabilitation des Waldes am Citarum-Fluss beginnen werde und die Zivil- und Militärleiter in jeweiligen Gebieten einladen werde, um ihre Bürger zur Rehabilitation des Waldes aufzurufen. Dann wird der Citarum-Fluss in 22 Sektoren geteilt und von Offizieren der indonesischen Streitkräfte TNI koordiniert, um aktiv gemeinsam mit Umwelt- und Rechtsexperten sowie Humanisten, Studenten und Volksrichten das Programm durchzuführen. Vorher hat das Militärkommando Kodam 3 von Siliwangi die Normalisierung des Citarum-Flusses seit dem Anfang 2018 initiiert, wie der Informationsleiter des genannten Militärskommandos Oberst Desi Arianto sagte, wird die Normalisierung im Gebiet des Aufwärtsflusses mit Aufforstung auf der Fläche von 690.000 Hektar durchgeführt. Dazu braucht man etwa 121 Millionen Bäume. In einem bis 10 Monaten wird er den Müll beseitigen, Fluss säubern, die Sediment reduzieren und Toilette bauen. Des Weiteren präsentierte der Kommandant von Kodam 3 Siliwangi, Doni Monardo, am 12. Januar 2018 vor Unternehmer angesichts der Normalisierung des Citarum-Flusses. Einige Unternehmer haben sich verpflichtet, sich bei der Normalisierung des Ökosystems des Citarum-Flusses zu engagieren. Eine Stiftung in Bezug auf des Citarum-Fluss wird ins Leben gerufen. Dabei diskutierten Hunderte von Unternehmen aus einigen Gebieten wie Jakarta, Bandung und Cimahi über die Probleme des Citarum-Flusses. Einige Unternehmer haben vereinbart, einen Hilfsfonds in Höhe von 20 Milliarden Rupiah oder etwa 1,5 Millionen US-Dollar zu gewähren. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Reiseziele, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Zentraljava zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Hörer, Grand Canyon ist eine riesige Schlucht in Colorado den USA. Dieser Sluch ist seit vor Millionen Jahren vom Wasserlauf Colorado existiert. Es ist der erste Nationalpark in den USA. Der Schönheit und Einzigartigkeit sind weltweit bekannt. Wenn es Colorado Grand Canyon gibt, gibt es in Semarang Central Java Brown Canyon. Die dortige Bevölkerung nennt Brown Canyon als Grand Canyon von Semarang, da es dort viele Abhänge und einzigartige und schöne Schlucht wie Grand Canyon in den USA. Der Unterschied ist, dass es in Brown Canyon keinen Fluss unter dem Abhang gibt. Liebe Hörer, Brown Canyon ist eigentlich ein Bagerungsfeld, der als Rest der Bodenausgrabung für den Bau in der Stadt Semarang. Durch diese Ausgrabung gibt es viele hügelige hohe Bodenhaufen. Wenn man dies im Augenblick sieht, sieht es wie Grand Canyon in den USA aus. Jeden Tag besuchen viele Menschen, um mit dem Hintergrund des dortigen Hügels zu fotografieren oder Vorheiratsfotos zu machen. Gegen den Sonnenuntergang besuchen viele Menschen dieses Brown Canyon, da die dortige Landschaft sehr schön ist. Brown Canyon ist eigentlich das Grabungsprojekt, das schon 10 Jahre alt ist. Es ist ein Sandbergwerk, Erde und Fels. Bevor es ein Abhang wie Grand Canyon gefunden war, war es ein Hügel, in dem man Material genommen hat. Dadurch wurde eine einzigartige Textur geformt. Viele Abhänge sind geformt, da nicht alle Hügel das Area des Ausgrabungsprojektes wurden, sodass es einzigartige Abhänge geformt sind. Wenn Sie Brown Canyon besuchen möchten, sollten Sie besser am Morgen oder Nachmittag kommen, damit es am Morgen und Nachmittag nicht heiß ist. Es gibt dort eine Bergwerkaktivität, daher besuchen Sie Brown Canyon nach der Arbeitszeit. Wenn Sie dieses Brown Canyon während der Arbeitszeit besuchen, sollten Sie Masken und Brillen tragen. Sie sollten dorthin mit Motorrad oder Fahrrad fahren, da die Dorfstraße sehr schlecht und staubig ist. Sie sollten auch Getränke und Speise mitbringen, da es dort keine Nahrungsbuden gibt. Liebe Brown Canyon ist zurzeit durch die Schönheit des Panoramas eines der besten Touristenziele für die Fotografen. Die hohen Abhänge mit vielen Bäumen im Gipfel der Abhänge mit Brown Canyon als interessantes Ziel, um besucht zu werden. Es liegt im Dorf Robosari, Tembalang, Semarang, in der Provinz Central Java. Brown Canyon liegt etwa 11 km von Simpang 5, Fünf Kreuzungen in der Stadt Semarang entfernt. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über Brown Canyon in Semarang Central Java. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Di Stim Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Di Stimme Indonesien in Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Beim heutigen Programm werden wir Sie einladen, die Stadt Jayapura in der Provinz Papua zu besuchen, um die Tobati-Sprache weiter kennenzulernen. Liebe Zuhörer, Papua ist eine der Provinzen in Ostindonesien, die die größte Anzahl der lokalen Sprachen in Indonesien besitzt. Nach einigen Forschungen befinden sich etwa 250 Sprachen in Papua. Alle lokalen Sprachen in Papua wird in zwei Kategorien geteilt, und zwar Austronesien und Nicht-Austronesien. Die Austronesien-Sprache gibt es im Allgemeinen im westlichen und nördlichen Teil Papuas. Ein Forscher namens Kapel kategorisierte im Jahr 1978 wieder die Austronesien-Sprache zu der Austronesien 1 und Austronesien 2. Die Sprache von Austronesien 1 umfasst die Sprachen auf der Bomberai-Halbinsel im Cendrawasih Golf und Sarmi. Die Sprache von Austronesien 2 umfasst die Sprachen in der Umgebung von Jayapura, nämlich Ormu, Kayu Pulau und Tobati. Liebe Zuhörer, die meisten Sprecher der Tobati-Sprache sind der Tobati-Volksstamm, der im Tobati-Dorf wohnt. Dieses Dorf liegt in Entrop im Distrikt Sud Jayapura, in der Stadt Jayapura, in der Provinz Papua. Wie die anderen lokalen Sprachen in Indonesien, kennen die Sprecher der Tobati-Sprache die mündliche Literatur Tobatis lernen. Im Allgemeinen verbreitet sich die Tobati-Literatur mündlich und ist erst noch wenig in Form der Bücher. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispiele der Wörter auf der Tobati-Sprache. Ajari oder auf Deutsch Feuer. Darat Iror oder auf Deutsch Wind. Nan oder auf Deutsch Wasser. Fer oder auf Deutsch Boden. Termer oder auf Deutsch Regenbogen. No oder auf Deutsch Baum. Goni oder auf Deutsch Hund. Mann oder auf Deutsch Vogel. Sik oder auf Deutsch Känguru. Smoy oder auf Deutsch Ratte, Mat oder auf Deutsch Schlange. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Di Stim Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen Indonesia Lieder präsentieren. Diesmal stellen wir Ihnen einige nostalgische Poplieder von der indonesischen Sängerin Titiek Puspa vor. Sie ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin bekannt. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Apanya Dong oder auf Deutsch Was ist das? Gute Unterhaltung und bleiben Sie noch weiter bei uns voinews.id/German.
Pikir-pikir, apanya, apanya, apanya dong yang sebelah mana sesuatu sangat menarik. Oh, pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi yang mana yang menarik. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati.
Liebe Zuhörer, das war ein Lied mit dem Titel Apanya Dong, das von Titiek Puspa gesungen wurde. Dieses Lied wurde im Jahr 1982 von Titiek Puspa gekannt als Eyang komponiert. Judi sercait wieder dieses Lied von der Sängerin Eustalia populär und war sehr gut auf dem Musikmarkt verkauft. Der Erfolg dieses Lied wurde auch die indonesische Unterhaltungsmusik inspiriert, da viele Lieder zu dieser Zeit mit dem Wort Dong verwendet wurden, so dass dies die Inspiration eines Films mit dem Titel Apanya Dong geworden ist. Der Film wurde im Jahr 1983 vorgestellt und Titi Puspa war eine der Hauptschauspielerinnen in diesem Film. Bis heute ist das Lied Apanya Dong ein legendärisches Hitslied geworden. Viele indonesische Musiker arrangieren wieder dieses Lied, wie zum Beispiel die Band-Rock-Gruppe Series. Liebe Musikfreunde der Stimulations, bevor wir über Titi Puspa weiter besprechen, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Jatuh Cinta oder auf Deutsch Sich Verlieben. Viel Spaß beim Zuhören.
Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif aku pura-pura jual mahal, dia diam aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai ampuh rasanya. Wow wow jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Wow asiknya la 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 la.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade ein Lied mit dem Titel Jatuh Cinta, das von Titi Puspa gesungen wurde. Dieses Lied, das von Titi Puspa komponiert wurde, wurde vom bekannten Sänger Edi Silitonga gesungen. Dieses Lied ist eines der Hitslieder von Titi Puspa in der ganzen Zeit. Im Jahre 2005 hat die Vokalgruppe Project Pop dieses Lied wieder arrangiert. Liebe Musikfreunde der Stimulations, wir präsentieren Ihnen zwei weitere Lieder mit dem Titel Marilah Kemari oder Hierhin und Bimbi. Das Lied Marilah Kemari ist fast gleich mit dem Lied Jatuh Cinta, das der fröhliche Musikrhythmus hat. Das Lied war in den 1980er Jahren populär. Es wurde von den populären Sängern wie der Gruppe Peter Pan, Series, Krisha, Iwan Fals, Ungu, Naif und Kahitna gesungen. Dieses Lied ist erzählt über das Gefühl von jemandem, der sich verliebt. Außerdem erzählt das Lied Bimbi über ein Mädchen aus dem Dorf, der eine Ambition hat, um in der Stadt zu wohnen. Liebe Musikfreunde der Stimulations, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Bimbina seorang gadis sederhana tapi manis, pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuaikan diri, lagaknya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan namanya Bimbing, tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbing, tak mau kenal lagi saudara. Ho, ho, ha, ho. Tahun ke masa berganti, Bimbing tak dikenal lagi. Melas pucat nasi, menanti di jalan sepi. Menanti di jalan sepi.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Dansa, dansa, gemar. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.